Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Da sind wir wieder. Interception, der Football Talk mit der Season Preview. Wir sind mittlerweile in der National Football Conference gelandet, haben da die NFC schon hinter uns gelassen, springen jetzt hier einmal quer über die Karte, nämlich nach Westen zur NFC West. Ja, NFC West ist eine Katastrophendivision in dieser Conference meiner Meinung nach. Das stärkste Team ist, denke ich mal, unbestritten, dass der Seattle Seahawks, an denen wird, denke ich mal, kein Weg dran vorbeigehen bei den Buchmachern, als zumindest mal Division-Sieger. Was denkt ihr, wie kann ich Russell Wilson vielleicht im Playoffs dann auch etablieren?
Nur wenn er aufrecht steht. Und mit aufrecht steht, muss seine O-Line besser werden. Letztes Jahr die O-Line, die Bezeichnung Drehtür ist eine Beleidigung an jede Drehtür. Die O-Line der Seattle Seahawks, das war ja so ein bisschen hier pay what you get for, you get what you pay for, und das war dann unter der Bezeichnung billig anzusehen, und zwar wirklich, also billig im negativen Sinn. Jetzt haben wir ein bisschen dran gearbeitet an dieser O-Line, aber also ich bin ja gespannt auf das Projekt Luke Tuchel, weil wenn der jetzt gut wird, dann müssen sich die Jacksonville Jaguars ein bisschen ärgern. Aber mit dieser O-Line stehen und fallen, glaube ich, die ganz großen Hoffnungen der Seattle Seahawks. Also wenn die O-Line Wilson nicht beschützt bekommt und der sich wieder nach 3 oder 4 bei irgendeinem Hit verletzt, dann sieht es düster aus. Wenn sie es schaffen, ihn zu schützen, wenn sie es schaffen, Heimrecht in den Playoffs zu holen, dann wird es natürlich ganz, ganz schwer, auch für andere NFC-Teams an Seattle vorbeizukommen. Nein, ich glaube schon, dass sie die Erfahrung haben, dass sie die offensiven Waffen haben, um das durchzukriegen, bloß sie müssen halt wirklich verletzungsfrei durchkommen. Wenn sie das schaffen, dann sind sie ganz voll mit dabei. Ich habe so einen Restzweifel bei Russell Wilson, ja, aber also die Seahawks sind trotzdem ein Super-Team in der NFC, aber sie werden sich erarbeiten müssen und sie werden es beweisen müssen, dass sie es können. Wie gesagt, die Frage ist, wie gut ist die O-Line, damit wird es stehen und fallen. Wenn sich jetzt ausstellen nach Woche 3, das sind die gleichen Drehtüren wie letztes Jahr, dann kann ich den Super Bowl Pick auf direktes Spiel unterspielen, aber ja, also das ist der Rest ist wurscht, da wird sich entscheiden.
Ja, das denke ich auch. Man hat auch zwar was Running Game jetzt mit Eddie Lacy jemanden geholt, der theoretisch gesehen so ein bisschen von der Statur her aussieht wie Marshall Lynch. Ob man die Qualität hat, wage ich zu bezweifeln. Da bin ich ja schon allein daran, dass sein Gewicht das große Problem ist bei Eddie Lacy. Er soll jetzt wohl das Ganze im Griff haben. Vom Potenzial her kann er das auch machen, dass er die Tackles durchbrechen kann. Also da ist ja wirklich so ein Powerback. Man hat es ja gesehen, seinen besten Teil, dass jemand sein kann, der da auch dabei sein kann und würde auch zur Entlastung von Russell Wilson beitragen. Mir gefehlt so auch ein bisschen der Glaube an die Ulan einfach. Man hat jetzt viele Leute da geholt, Luke Jockel oder Erbushi, haben wir auch im Draft sich Justin Senior und Ethan Postage geholt. Also man hat da einiges getan, aber es wird vielleicht nicht reichen, um diese O-Line zu verstärken. Das ist so ein bisschen das große Problem. Was ich auch sehr gespannt bin, das vor allem offensichtlich irgendwie so ein großes Thema, dass die dass im Lockerround richtig Beef zwischen den Spielern gibt. Also Russell Wilson soll wohl von jedem, der Defense spielt, gehasst werden, weil er einfach die öffentliche Meinung kriegt, also von der Öffentlichkeit kriegt. Also das ist einfach ein großes Neidprinzip dort. Dann gab es auch die ganze Geschichte rund um Trade von Richard Sherman, ja oder nein. Also ist so ein bisschen Unruhe auch im Lockerraum drin. Da muss man auch sehr gespannt sein, wie sich das entwickeln wird, gerade falls dann Wilson wieder nicht gut spielen sollte. Also eigentlich wird es sich an ihm lieben, dass er nicht gut spielt, sondern eher an der O-Line. Aber da muss man das auch ganz ein bisschen im Auge behalten. Defense ist wie gesagt immer noch Prunkstift, da wird man sich keine Gedanken machen. Es ist wieder, Thomas ist wieder zurück. Also es ist wirklich der Top-Mann dabei. Hat man noch einen Sheldon Richardson jemanden geholt, der nochmal mehr für die D-Line holt, nochmal mehr Depth da reinkriegt. Wirklich ein Top-Mann auch. Und es ist Qualität da. Es das liegt wirklich an der O-Line und Marco. Nicola, da stimme ich dir komplett zu. Wenn sie steht, dann kann es für die Seahawks sehr, sehr weit in die Playoffs gehen. Vielleicht sogar bis in Super Bowl.
Aber wenn nicht, kann es am
sehr schnell zu Schluss. Also die Playoffs werden sie erreichen, aber dann kann auch sehr schnell Schluss sein.
Ja. Als Team Nummer 2 der NFC West stehen die Arizona Cardinals in den Startlöchern. Wie die Leute schon in meinem Slide schon Versprecher gemerkt hat, ohne David Johnson läuft nicht viel Arizona, oder?
Muss man jetzt mal abwarten. Also David Johnson hat natürlich letztes Jahr ein bombastisches Jahr gehabt. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er auch mal in die Diskussion wäre für MVP, aber da sind ja die Quarterbacks ein bisschen mehr für bevorteilt. Also das war wirklich bombastisch. Sowohl im Running als auch im Receiving war er wirklich unglaublich und hat die Defense, die Offense ganz klar getragen. Ich denke aber, die wird jetzt wieder ein bisschen zurückkommen. Die O-Line ist jetzt solide, man hat sich ein bisschen verbessern können dort. Zum Beispiel auch mit Tony Braxton von den Texans den Center geholt. Das denke ich wird wieder besser werden. Carson Palmer wird auch wieder besser spielen. Er ist jetzt mit John und Jaron Bonn wieder zwei gute Targets da, die ja beide letzte Saison ausgefallen sind aufgrund von Verletzungen. Das heißt, dass dort jemand auch ein bisschen besser dabei sein kann, die er besser anspielen kann, die er auch schon kennt. Der hat da zudem noch ein bisschen besseres Special Team, ist jetzt ein bisschen was gemacht worden. Andy Lee und Phil Dawson haben zwei geholt, die viel Erfahrung besitzen und die auch schon vor den Niners mit den Niners zusammen gespielt haben. Also das ist einiges Gutes da. Die Defense ist immer noch ein großes Punktstück dort auch mit Tyron Matthew, immer noch in einem Top-Mann dort und sie spielen auch viele Rush, also viele Blitzes, versucht viel Druck aufzuüben auf jeden Quarterback. Das muss auch funktionieren, da muss jeder gut mit dem anderen klarkommen, muss einer richtig ins andere greifen und dann können die Cardinals sogar überraschen vielleicht. Ich halte sie auf jeden Fall Platz 2, sollten sie schaffen. Playoffs werden schwierig werden.
Und man hat ja letztes Jahr irgendwie mal zum Schluss gekommen, dass Carson Palmer im Sommer zu viel geworfen hat in der vor der Saison und quasi dann mit müdem Arm in die Saison gegangen ist. Da hat man wohl dieses Jahr angepasst, dass der Vorcount halt nicht so hoch geht und dementsprechend er dann wirklich fit und ausgeruht in diese Saison geht. Ich glaube, die Arizona Cardinals Offense wird sich wieder in Richtung eines Niveaus bewegen, wo wir sie 2015 zuletzt gesehen haben, dass die 2016er Saison ein Off-Jahr war und das kombiniert mit der Defense, die sie haben, das durchaus in der NFC West für mehr reichen könnte, dass sie sich halt unter Umständen auch mit den Seahawks kabbeln könnten. Wie gesagt, viel konjunktiv. Ich sehe sie jetzt nicht so weit hinter den Seahawks, wie es Sebastian tut. Ich glaube schon, dass sie ein Wörtchen mitreden können und dementsprechend dann auch ein Wörtchen um die Wildcard mitreden können, wenn es im Divisionstitel nicht reicht. Wie gesagt, die Arizona Cardinals sind vielleicht nicht der ganz große World Championship Game wie vor anderthalb Jahren, aber wieder klar Richtung Playoffs, klarer als letztes Jahr.
Weiter mit Team 2 aus L.A. in dieser Liga, dieses Mal das NFC-Team aus L.A., die Los Angeles Rams, auch so ein bisschen ein Team, wo man meiner Meinung nach eine etwas schwere Prediction vor der Saison machen kann, weil sie sich irgendwo nirgendwo bewegen und meiner Meinung nach jetzt nicht so leicht zu sagen ist, wo sie am Ende landen werden. Wie wird?
Sie haben mit Sean McVay einen ganz jungen Headcoach, aber einen jungen Headcoach, der schon in Washington bewiesen hat, dass er so eine Offense rund um seinen Quarterback aufbauen kann. Sie haben mit Wade Phillips einen Defense-Coordinator, der, glaube ich, in dieser Liga keinem mehr irgendwas beweisen muss, der spätestens mit der Broncos-Defense, aber auch schon vorher bei den Cowboys zum Beispiel oder wo überall war, bewiesen hat, dass er eine gute Defense auf den Platz kriegt. Das heißt, vom Coaching-Staff her sieht das schon mal ganz gut aus. Es ist halt die Frage, was können Sie mit Jared Goff machen, bekommen sie Todd Gurley besser ins Laufen, als sie es letztes Jahr getan haben, bekommen sie eine attraktivere Offense zusammen, als sie es letztes Jahr getan haben, weil man muss ja zugeben, letztes Jahr, das konnte man sich ja nicht anschauen, wir erinnern uns alle an Jeff Fischer mit seinem That 7-9 Bullshit, am Ende wird es ja 4-12 Disaster Bullshit, ja, wird es also so besser, man hat Tim Herrmann mit Trevon Austin, jetzt mit Sammy Watkins, mit Robert Woods eigentlich, Receiver, die auch was können, ja, also man hat in der Defense mit Aaron Donald, sofern er irgendwann mal spielt, mit Leuten wie Mark Barron oder Alec Ogletree, das sind ja auch, oder Robert Quinn, das sind ja alles Spieler, die was können. Ja, also von daher, vom Talent her würde ich sagen, ist es gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist halt die Frage, wie gut kommt Jared Goff in der NFL an? Letztes Jahr
was man gesehen hat, war weit davon weg, schon in der NFL angekommen zu sein. Der braucht wirklich lange für seine Umstellung. Ob das jetzt dieses Jahr schon der Fall ist, werden wir sehen müssen. Wie gesagt, mit Sean McVay habe ich da zumindest, und auch mit Offensive-Coordinator Matt LaFleur, habe ich zumindest das Gefühl, dass man dann vielleicht eher auf Jared Goff anpassen wird, aber so ein bisschen muss er selbst dafür tun. Also alles können die Coaches nicht abnehmen. Das wird die spannende Frage bei den Rams sein. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass das nicht, also diese graue Maus der Liga, die es die letzten Jahre war, als sie 8-8, 7-9, 8-8, 8-8 waren, ich glaube, da wird schon ein bisschen mehr Action drin sein, ob es für einen besten Rekord reicht, weiß ich nicht, aber zumindest man kann vielleicht die Rams sich ja wieder einschalten, ohne dass es als Ersatz für eine Schafkabette gilt. Ja, wir erinnern, also da gibt es vielleicht ein paar Loskörer, weil die Defense so gut ist, aber zumindest wird die Offense nicht so anemisch werden wie letzten Jahr, das glaube
ich. Ja, das denke ich auch. Also diese Saison geht es einfach darum, dass sich jetzt Jared Goff endlich in der NFL ankommt. Er hat jetzt gute Waffen um sich rum, er hatte letzte Saison nicht, wie gesagt, Robin Woods, Sammy Watkins, ich finde auch sehr interessant, Cooper Kupp, unser Kollege Kuhlberg von der NFL, ja sehr hinterher, denke ich, dass er 1000 Yards schafft, ob er das schafft, sagen wir mal hingestellt, aber ich denke, das ist jemand, den man auch im Auge behalten sollte, und ja, wenn sie das gut hinkriegen, wenn Sean McVay seine Ideen gut umsetzen kann, kann diese Mannschaft durchaus überraschen. Ich denke, sie wird ein bisschen anders sein, ein bisschen jetzt mehr auf offensiv ja auch, weil Jeff Fisher ja mehr ein defensive denkender Head Coach war, also da darf man wirklich sehr, sehr gespannt drauf sein. Ich denke, sie werden ein bisschen besser von der Spielkultur sein, ein bisschen besser zum Angucken sein, ob es jetzt vom Rekord her so gut sein wird, ich denke, das sollte man jetzt außen vor lassen. Es wird einfach darum gehen, dass man jetzt ankommt, dass man Jared Goff entwickeln kann oder dass man jetzt einmal gucken kann er derjenige sein, der diese Franchise in den nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren führen kann, oder ist er jemand, der einfach absoluter Bust war und dem man eigentlich in der nächsten Jahr wieder keine Tore schmeißen kann. Also das wird man jetzt die Saison sehen. Er hat, wie gesagt, die Weapons um sich herum, die er nutzen kann. Er hat natürlich auch noch Todd Gurley, der ein sehr, sehr guter Running Back ist. Der muss jetzt auch wieder zeigen, dass die letzten Saison ausgeführt waren, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Running Back ist. Mit Andrew Rifford hat er jemanden noch gekriegt in der O-Line, der dafür sorgen kann, dass er sogar noch ein bisschen besser ist. Und der natürlich auch wird natürlich auch dafür sorgen, dass Jared Goff vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit bekommen wird. Also man kann diese Mannschaft sicher gut angucken, das denke ich schon. Was auf dem Rekord rausgeht, muss man gucken. Hängt so ein bisschen damit ab, wie Jared Goff ankommt und wie er sich entwickeln wird in den nächsten Wochen.
Abschließend werden wir diese NFC Division mit den San Francisco 49ers. Wir haben Post und Kevin Kaepernick, würde ich schon sagen, und Colin Kaepernick alle mitbekommen. Dieses setzt sich jetzt hin, bleibt er stehen, knut er, liegt er, man weiß es nicht genau. Jetzt ist er nicht mehr bei den 49ers, kehrt dadurch vielleicht auch ein bisschen Ruhe in das Team zurück und können die dadurch vielleicht am Ende sogar noch ein bisschen mehr reißen.
Sie besser kann gleich zu den Team das sagen, aber ich weiß nicht, ob da irgendwo drin war. Aber bei uns hat letztes Jahr, er wurde doch von seinen Mitspielern als der beste Teamkader des ganzen Teams mitgekürt. Also das war das Zeichen auch nach außen, so von wegen hier, wenn ihr von Unruhe sprecht, die Unruhe habt ihr da draußen, aber hier drin war keine. Also ich glaube nicht, dass Colin Kaepernick da größter Störenfried war im Locker-Room. Dass er jetzt gegangen ist, hat natürlich eine große Unruhe mit den 49ers zu tun, das hat andere Gründe, aber ich glaube nicht, dass Colin Kaepernick das Problem war.
Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich meine damit mehr so diese Unruhe, die du irgendwie von den Fans und von den Medien, finde ich, so ein bisschen ins Team importiert bekommen hast, meiner Meinung nach. Also ich meine, wenn also dieses Umfeld sehr, sehr unruhig ist und alle auf dich und auf dich als Team einhacken, ob sie es da so gut und leicht spielt, kann ich mir vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, man hatte jetzt bei den 49ers zweimal One and Done auf Trainer. Man hatte ja so viele Baustellen. Da war Colin Kaepernick, der vor 4 Jahren, 5 Jahren die 49ers in den Super Bowl geführt hat. Glaube ich, eine der kleineren. Und von daher, ja, das war ein großes Medienthema, das ist immer noch ein großes Medienthema, das wir, glaube ich, hier aus Europa nicht wirklich erfassen können, weil obwohl hier in Deutschland, wenn ich immer wieder diese Debatte sehe, oh mein Gott, der Fußball sitzt irgendwie das im Anruf und ich schmeiß ihn raus, da haben wir auch hier eine Tendenz dazu, aber die 49ers hatten ziemlich viele Probleme. Meines Erachtens sitzt auch eins noch da. Das ist nämlich der CEO, das ist Jed York. Ich hoffe, der kriegt jetzt mal ein bisschen mehr Ruhe in den Firefinger. Aber ja, Colin Kaepernick würde ich da wirklich komplett außen vor betrachten.
Na, also ich denke, für die Diskussion wird schon genug diskutiert. Lass uns mal zum Sportlichen gucken. Ja. Ich denke, man hat sich jetzt dazu entschieden, zwei sehr junge Leute zu holen. Man hat Shanahan einen 6-Jahres-Vertrag gegeben. Das spricht ja eigentlich dafür, dass man ihm die Zeit gibt. Wenn man sich jetzt mal anguckt, man hat viel umgetauscht, neue Spieler geholt, Spieler abgegeben. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ne? Colin Kaepernick weg, Torrey Smith weg, Phil Dawson weg, Antonio Bethea weg. Da wird man Brandon Hoyer geholt. Pierre Gaston von den Redskins, Marcus Goodwin, in den Draft hat man mit Solomon Thompson, Ruben Foster, zwei sehr, sehr gute defensive Spieler geholt. Also man ist im Moment viel am Rumprobieren, viel am Austauschen. Ich denke, man wird die Saison einfach ein bisschen so als Übergangssaison nutzen. Ich denke, man hat viele Spieler geholt, die schon so ein bisschen das System auch kennen von Shanahan, wie zum Beispiel Pierre Gaston, aber auch Brian Hoyer kennt das System auch schon. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie schnell man das System von Shanahan schon umsetzt. Kann ich denke, im Gameplanning ist kaum ein anderer Trainer oder Offensive Coordinator da, der ihm was vormachen kann. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Die Defense wird auch sehr, sehr stark sein, gerade die Defensive Front, DeForest Buckner, Nero Bowman, wie gesagt, Ruben Foster, Solomon Thomas, Earl Mitchell, Anik und Amstead. Ist viel, viel Potenzial da, die Druck ausüben können auf die gegnerische Offense. Also bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Und ansonsten, ja, es geht so ein bisschen darum, jetzt mal was auszuprobieren, schon mal zu gucken, welcher Spieler kann mit dabei sein, um zu helfen, diese Mannschaft komplett neu aufzubilden, weil im Endeffekt muss man genau das machen. Brian Hoyer ist nämlich auch nicht mehr als ein Platzhalter für den Quarterback, den man jetzt Saison ziehen wird im Draft. Also ich denke nicht, dass es mal große Überraschungen dort haben wird. Vielleicht wird man ein paar Siege einfahren. Das wird aber, glaube ich, dann eher zum Ende hin sein. Glaube ich, am Anfang ist es vielleicht doch etwas schwierig. Vielleicht kann man gegen die Rams vielleicht was ziehen. Muss man mal gucken. Aber ansonsten denke ich, diese Mannschaft wird nicht auf Siege gucken, sondern einfach darum, dass man sich jetzt entwickeln kann, dass man gucken kann, wer ist mit dabei. Zum Beispiel Jim Hightower hatte man geholt, vor den Saints haben wir schon wieder rausgeschmissen, weil er nicht gut genug war. Also spricht dafür, dass mit alles auf dem Prüfstand steht in San Francisco.
Da habe ich mal erwähnt, dass bei den San Francisco 49ers der Spieler spielt, der den zweitliebsten Namen, den ich in der NFL habe, nämlich Peter Taumopelu, der zweitliebste Name in der NFL übrigens, der Offensive Tackle von den Philadelphia Eagles. Halapuli Vaitai ist so. Dieser war noch am Rande. Die Frage wird sein, schaffen Sie es, also was wird offensiv da passieren? Natürlich haben Sie Kai Shanahan geholt, damit er halt seine absoluten Talente im offensiven Coaching da in San Francisco aufbaut. Die Frage ist, baut er sein Atlanta Light und versucht es dann in Richtung Atlanta auszubauen oder versucht er was mit einer eigenen Identität und was ist der Weg dahin? Und mit Brian Hoyer hat er, wie gesagt, einen guten Quarterback für dieses System, weil er es kennt, schon mal geholt. Er hat ein paar mehr offensive Waffen als heute offensiv, ein bisschen mehr gegen den 49ers als letztes Jahr, aber wie Sebastian schon ganz richtig gesagt hat, es geht dieses Jahr nicht darum, irgendwie oben mitzuspielen. Da ist es ein langwieriger Prozess, ähnlich wie wir es bei anderen Teams gesagt haben, bei den Bills oder bei den Browns. Ja, das ist so 2019, 2020, wo sie wirklich angreifen werden. Jetzt geht es darum, aus dem Trümmerhaufen, den man hatte, der auch bedingt war durch die vielen Headcoach-Wechsel, der bedingt war durch GM Trent Baalke, oder wie er hieß, der nicht sehr hoch im Kurs stand, weder bei den Fans noch in der NFL-Presse, habe ich das Gefühl, das da aufzuräumen. Und das ist a work in progress. Es wird spannend zu verfolgen sein, aber das ist nichts, wo man sagen kann, das wird das obere Ende der NFL, aber ich glaube, das wird nicht so schlecht, wie ich es jetzt in zwei Jahren habe.
Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder für euch da. Interception der Football Talk mit der Season Preview.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.